Ja, ihr Lieben, ich möchte gerne einen Text lesen, und zwar aus dem 2. Korintherbrief in Kapitel 5, die Verse 18 bis 21. Da schreibt Paulus über die Bedeutung des Todes Jesu in einer unnachahmlichen Weise und in einer tiefsinnigen Weise, wie es an wenigen Stellen des Neuen Testamentes ist. Er schreibt hier, ich lese die Verse 18 bis 21, 2. Korinther 5, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Ihr Lieben, Paulus beschreibt hier in einer, ja, lasst mich das so sagen, grandiosen Art und Weise die Bedeutung des Todes Jesu. Und das ist ein Text, über den man wirklich sehr intensiv nachdenken soll und nachdenken kann. Was ist die wirkliche Bedeutung des Todes Jesu? Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird klar, das Erste, was Paulus sagen möchte, ist Folgendes. In dem ganzen Geschehen des Todes Jesu ist Gott der Handelnde. Das ist eine der wichtigsten Aussagen, die ich machen kann heute. Gott ist der Handelnde. Gott ist der Initiator. Gott ist der, der durchführt. Hier sind nicht Menschen, andere Menschen am Werk, sondern da ist Gott am Werk. Und darum, ihr Lieben, beginnt diese Beschreibung dessen, was Paulus sagen möchte über den Tod Jesu, mit dem Teil in Vers 19. In Vers 19 heißt es, Gott war in Christus. Ihr Lieben, an dem hängt alles, was mit dem Tod Jesu zusammenhängt. Gott war in Christus, das heißt zunächst einmal, dass Gott derjenige ist, der der Initiator ist, der alles auslöst, der Handelnde ist. Und dass zweitens alles, was mit Jesus zu tun hat, alles, was wir von Jesus hören, alles, was er gesagt hat, was er getan hat, was er erlitten hat, das hat alles mit Gott zu tun. Gott war in Christus. Gott und der Sohn sind hier eine vollkommene Einheit. Und der Handelnde ist Gott. Und Jesus ist derjenige, der in freiwilligem Gehorsam dem Vater gegenüber sich einlässt auf dieses Geschehen, das Gott tut. Gott von sich aus, und ich sage es noch einmal, Gott von sich aus hat etwas Großartiges getan. Es ist so unfassbar, dass wir es gar nicht mehr sozusagen, es fehlt einem die Sprache, um das auszudrücken, was Jesus für uns getan hat. Für uns ist es schon vielfach sehr selbstverständlich, weil wir schon oft natürlich über den Tod Jesu gesprochen haben, weil wir schon länger Christen sind, aber diese Unfassbarkeit dessen, was Gott in Jesus getan hat, das ist immer wieder etwas, was uns neu erfassen muss, ergreifen muss, was uns wirklich zu Begeisterung hinführen muss. Gott war in Christus. Und das Entscheidende, ihr Lieben, was Gott in Christus für die Welt getan hat, ist der nächste Satz. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Ihr Lieben, alles, was wir im ganzen Bibel über Gott und über Jesus erfahren, hat mit diesem Wort zu tun, Versöhnung. Alles, was Gott initiiert hat auf dieser Welt, von Abraham an, als er das Volk Israel geschaffen hat und durch die Geschichte Israel sich offenbart hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo er Jesus seinen Sohn gesandt hat und er am Kreuz gestorben ist, das alles hat mit diesem einen Thema zu tun, Versöhnung. Gott war in Christus und Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Das heißt, das ging alles von Gott aus. Versteht? Nicht wir Menschen haben uns mit Gott versöhnt. Er hat sich mit uns versöhnt. Er ist der Alleinhandelnde. Und wenn jemand heute mit Gott versöhnt lebt, dann ist es ihm zu verdanken, nicht uns selber. Und darum muss dieser heutige Abend eigentlich ein Abend sein, der ganz zur Ehre dieses Gottes läuft und gefeiert wird. Gott sei gedankt, dass er die Initiative ergriffen hat zur Versöhnung dieser Welt. Ihr Lieben, warum müssen wir versöhnt werden? Nun, damit wird auf der anderen Seite nun deutlich, was ist das Größte, absolut Größte, und ich kann das nicht oft genug betonen, das wirklich größte Problem der Menschen, das ist ihre Sünde. Ihr Lieben, das ist etwas, was in der Bibel, durch die ganze Bibel sich hindurchzieht. Die Tatsache, dass der Mensch von diesem Gott sich abgewendet hat, dass dieser Mensch, und zwar jeder einzelne Mensch, ohne Ausnahme, sich von Gott getrennt hat, dass er sozusagen ein Leben führt, wo sein Ich auf dem Thron des Lebens sitzt und dadurch Gott ausgeschaltet ist, mehr oder weniger ausgeschaltet ist. Und dadurch in einen Zustand der Trennung gekommen ist. Die Sünde ist ein Zustand des Menschen. Das ist nicht ein paar verkehrte Dinge, die wir tun. Und immer wieder sagt uns das Paulus, die Sünde, die Sündhaftigkeit ist ein Zustand, in dem wir hineingeraten, in den jeder einzelne von uns von Geburt an lebt. Und dieser Zustand ist ein Zustand der Trennung von Gott und hat zur Folge eine vollkommene Verlorenheit für alle Ewigkeit. Die Menschen, die im Sündenzustand sind, verstehen das nicht. Sie sehen das nicht. Das ist ihnen dann gar nicht offenbar. Die Heilige Schrift offenbart es uns. Gott hat es offenbart. Deswegen hat er angefangen zu handeln. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Er hat ihn gesandt, um uns zu offenbaren, die Tragweite der Sünde, die Schrecklichkeit der Sünde und vor allem, dass er selber es nicht aushält, dass Menschen in diese Verlorenheit gehen, sondern er hat von sich aus unbegreiflicher Liebe, hat er etwas getan, in die Wege geleitet, initiiert, um diesen Zustand der Trennung zu verändern und wieder Versöhnung hervorzubringen. Er hat die Türe geöffnet zur Versöhnung mit ihm. Er hat die Türe geöffnet, dass wir freien Zugang haben zu ihm. Er hat die Türe geöffnet, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Er hat die Türen geöffnet dahinein, dass wir für alle Ewigkeit mit ihm verbunden sein dürfen. Dass wir in einen neuen Zustand hineinkommen, diesen Zustand der Versöhnung. Das wichtigste Gut, dass Menschen auf dieser Erde erhalten können, ist, dass sie eintreten dürfen in den Zustand der Versöhnung. Wer mit Gott nicht versöhnt ist, ist auf ewig verloren. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Wer mit Gott nicht versöhnt ist, anders ausgedrückt, wer sich mit Gott nicht versöhnen lässt, denn Gott hatte die Versöhnung bewirkt. Er sagte nicht zu mir, lieber Helmut, jetzt tue mal endlich etwas, damit ich mich mit dir versöhnen kann. Nein. Er hat eine komplette Versöhnung geschaffen und bietet sie mir an, als einen Anteil des Zustands meines neuen Lebens, wodurch ich gerettet bin. Und ich brauche diesen Zustand nur an mir geschehen lassen. Ihr Lieben, ein größeres Geschenk gibt es ja gar nicht, als dass er uns anbietet, in diesem Zustand der Versöhnung hineinzugehen. Und jetzt schreibt Paulus weiter hier. Wie hat er denn diese Versöhnung bewirkt? Wie hat denn Gott diese Initiative durchgeführt, uns zu versöhnen? Es heißt hier weiter, indem er, Gott, ihnen, den Menschen, ihre Übertretungen nicht zurechnete. Dieses Wort ist nur eine Überschrift, ihr Lieben. Was dann später kommt, in Vers 21, und du kannst gleich einmal auf die nächsten Verse gehen, dann kann ich das gleich an dem ein bisschen besser erklären. Er hat dadurch Versöhnung geschafft, dass er unsere Sünde uns nicht zurechnete. Ihr Lieben, das ist etwas, was Paulus zunächst einmal grundsätzlich sagt. Aber wie er das tut, kommt in Vers 21. Der Vers 21 ist der Hammer. Wenn man den versteht, das ist der Hammer. Ich sag's noch einmal. Vorher schreibt er eben als Überschrift, Gott rechnet unsere Sünden nicht zu. Das heißt Folgendes. Er stellt uns nicht, sagen wir es einmal so bildhaft, eine Quittung aus. Eine Rechnung aus für unsere Sünde. Denn wenn er uns eine Rechnung ausstellen würde für die Sünde, das heißt, die Rechnung zahlen müssten, das heißt die Quittung, ja? Dann würde es, das heißen, die Rechnung, die Quittung für unsere Sünde, was wären das? Zorn Gottes, Gericht Gottes, Verurteilung Gottes, Todesurteil und ewige Verlorenheit. Ihr Lieben, kann das ein Mensch bezahlen? Wenn er die Quittung selber bezahlen müsste, ist er verloren. Es gibt gar keine Chance. Es gibt nicht einen Funken von Chance, ihr Lieben, dass wir uns mit Gott versöhnen könnten. Durch irgendetwas, was wir tun könnten. Denn wenn wir versuchen wollen zu sagen, ja Gott, ich bin bereit, dafür zu bezahlen, dass ich Sünder gewesen bin, damit ich gerettet bin, ja dann wäre die Bezahlung mein Tod. Meine ewige Trennung von Gott und meine ewige Verlorenheit. Da gibt es kein Entkommen. Ich kann nichts tun, um das zu verändern. Es gibt keinen Preis, den ich zahlen könnte, um das zu verändern. Ihr Lieben, das ist das Entscheidende, dass wir verstehen, dass sozusagen der Preis, die Bezahlung, der Sold, wie Paulus sagt in Römer 5, für die Sünde ist Tod, Gericht, Todesurteil, ewige Verlorenheit, Trennung von ihm. Das ist die Folge, die natürliche Folge davon, dass wir als Sünder leben. Und er bringt so Versöhnung, dass er sagt, ich stelle euch Menschen diese Quittung nicht aus. Gott begegnet mir nicht so, dass er sagt, Helmut, da hast du die Quittung jetzt für deine Sünde. Und jetzt schau, wie du sie bezahlst. Gib dir die Rechnung. Findest du irgendetwas, was diese Sünde bezahlen könnte? Dass also das Todesurteil die Trennung von Gott aufheben könnte? Es gibt nichts. Aber Gott sei Dank, das ist das Wunder von Karfreitag. Und Ostern natürlich gehört zusammen. Dass Gott diesen Rechnung, diese Quittung zerreißt. Vollkommen zerreißt. Und nun von sich aus etwas tut, was so unglaublich ist, dass wir es eigentlich gar nicht glauben können. Wir sind schon so gewohnt daran, aber wenn das ein erstes Mal jemand hören würde, würde er wahrscheinlich, wenn er sich ansprechen lässt, zutiefst erschüttert. Nun schauen wir, was er gemacht hat. Wie hat er denn diese Versöhnung herbeigeführt? Vers 21, lasst euch diesen Satz einmal auf der Zunge zergehen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Also es ist eine wichtige Formulierung. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Wenn man anfängt, ein bisschen nachzudenken, was das heißt, dann denkt man, das ist unglaublich. Was Gott für uns getan hat. Er hat Jesus, der die Sünde nicht kannte, der nie gesündigt hat, der auch als, als Mensch auf Erden nie gesündigt hat, nie ungehorsam gewesen ist. Er hat ihn zur Sünde gemacht. Nicht zum Sünder, sondern zur Sünde gemacht, damit, das ist die Frucht davon, wir Gottes Gerechtigkeit werden. Das ist wieder so ein Satz, den man erklären muss. Ich versuche das ein wenig zu erklären, weil das ist das tiefste Geheimnis von Karfreitag, das Paulus in diese Wendungen führt. Paulus sagt, Gott hat Jesus, als er am Kreuz starb, hat er ihn als Person zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat Jesus, seinen Sohn, der Sünde nie kannte, wie Sünde angeschaut. Das muss man ein bisschen verdauen. Das muss man ein bisschen setzen lassen, diesen Gedanken. Gott ist so weit gegangen, und das Paulus schreibt es zum Beispiel auch in einem anderen Kapitel, wo er dann sagt, und Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Doch interessant, wie er das formuliert. Er hat ihn nicht verschont, ihn zur Sünde zu machen, für mich, ja? Ihn sozusagen so zu machen, dass er ihn wie Sünde anschaut. Ihn so zu machen, dass er mit meiner Sünde vollkommen identifiziert ist. Ihr Lieben, was das heißt, ist, wenn Gott Jesus zur Sünde macht, dann heißt das nicht, dass Jesus irgendwann einmal, um die Sünde kennenzulernen, um mit der Sünde Bekanntschaft zu machen, dass er selber einmal gesündigt hätte. Das ist nicht gesagt hier. Jesus hat nie gesündigt, nie. Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Das war für Jesus das Schlimmste. Ihr Lieben, wenn im Philipperbrief Paulus davon schreibt, von der Erniedrigung Jesu, letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass Jesus sich erniedrigt hat, dass er seine Gottheit aufgegeben hat und so weiter und sich gedemütigt hat. Das ist die tiefste Erniedrigung gewesen für Jesus, dass er zur Sünde gemacht hat. Gott in zur Sünde, und dass er das zugelassen hat, dass er Ja gesagt hat. Ja, ich lasse es zu, Gott, dass du mich zur Sünde machst. Mich als Person mit der Sünde der ganzen Welt zu identifizieren. Ihr Lieben, dass Gott ihn zur Sünde gemacht hat, das heißt auch nicht, zum Beispiel, wenn ich es in einem Bild sagen darf, dass Jesus, wie wir sagen das so oft, und das stimmt auch, nur dürfen wir es nicht falsch verstehen. Wir sagen so oft, dass Jesus, dass Gott unsere Sünde auf Jesus gelegt hat. Und das klingt so, wenn man das ein bisschen falsch verstehen würde, dass Gott den Sündenmantel der ganzen Welt Jesus übergestülpt hat. Und er hat jetzt diesen Sündenmantel getragen, nicht? Alle Sünden sind auf ihn gelegt. Aber ihn hat das nicht, keinen Effekt gehabt auf Jesus. Er hat nur einen Mantel getragen. Einen schweren Mantel, einen schrecklichen Mantel. Aber es hat ihn nicht betroffen. Es war ja nicht sein Mantel. Paulus sagt das anders. Er sagt nicht, Gott hat Jesus einen Mantel der Sünde angelegt. Unseren Mantel. Er hat ihn selbst als Person zur Sünde gemacht. Und jetzt kommt's. Darum hat Jesus das volle Gewicht des Gerichtes Gottes getroffen als Mensch. Das Gericht Gottes ging nicht auf den Sündenmantel, sondern auf ihn. Das ist das Unfassbare. Versteht ihr? Er hat sozusagen deswegen den vollen Zorn, darf ich es einmal so sagen, Gottes abbekommen als Person, er selber. Ganz real. Das Gericht Gottes, die Verurteilung Gottes für die Sünde, die Abwendung Gottes, die Trennung von Gott, alles das hat mit vollster Wucht Jesus getroffen und nicht uns. Dadurch wurde er unser Stellvertreter. Er wurde zur Sünde und deswegen ist er jetzt derjenige, von dem Gott sich selber abwendet, wie von der Sünde, von seinem eigenen Sohn. Deswegen hat er real gelitten. Deswegen hat er real Schmerzen gehabt. Deswegen musste er real ans Kreuz. Bei einem Sündenmantel, den kann er ja abwerfen und in die tiefsten Tiefen des Meeres schmeißen. Aber wenn er selber zur Sünde gemacht wird, dann muss er leiden. Dann hat er das Gericht auf sich nehmen müssen. Dann ist er sozusagen in diese tiefste Tiefe der Gottverlassenheit hineingekommen. Ihr Lieben, dieses Wort Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die tiefste Tiefe der Erniedrigung Jesu, die er überhaupt erleben hat. Ein Mensch, der Sohn Gottes, der Mensch wurde und nie von seinem Vater getrennt war, weil er nie einen Augenblick sündig war. Das waren nur wir. Er wurde in diesem Moment, als er starb am Kreuz, als das Todesurteil, das eigentlich uns gilt, ihn getroffen hat, hat er es erleben müssen. Nämlich als Jesus starb, hat sich sein Vater von ihm abgewandt. Das ist Trennung. Und zwar wirklich. Und das ist der tiefste Schmerz, den Jesus getragen hat. Nicht nur die Qualen des Körpers, sondern die Qual, dass Gott selber, sein Vater, von dem er nie einen Augenblick getrennt war, sich nun von ihm trennen musste. Es traf ihn die volle Wucht. Alles, was mit Sünde und mit Strafe von Sünde, mit Folge von Sünde, Gericht, Tod, alles, was mit Sünde zu tun hat, traf ihn und nicht etwas von ihm, was er von uns übernommen hat. Gott hat ihn so identifiziert als Person mit meiner Sünde, dass es die volle Wucht ihn getroffen hat. Ihr Lieben, das ist die Art und Weise, wie er sozusagen uns die Sünde über uns besiegt worden ist. Die Sünde, die uns in die Verlorenheit bringen würde. Die Sünde hat er in Jesus selber in einer unwahrscheinlichen Weise sozusagen hier getragen. Und damit ist etwas passiert, was nun uns in einer ganz neuen Weise zur Wirklichkeit wird. Ihr Lieben, dieses, was Paulus zum Beispiel oft dann ausdrückt und ausspricht, wo er sagt, zum Beispiel, da gibt es den alten Menschen und da gibt es den neuen Menschen. Und den alten Menschen sollen wir ausziehen, wie ein Gewand, ging das. Und den neuen Menschen sollen wir anziehen, wie ein Gewand. Ihr Lieben, das ist etwas, was sozusagen hier auch missverständlich ist. Es geht nicht um ein Gewand, das ich ausziehe. Ihr Lieben, meine Sünde ist nicht ein Gewand, das ich trage. Das bin ich selber. Wir tragen nicht ein Sündengewand, weil wir halt gesündigt haben. Ist ein Gewand über uns gekommen, da sind jetzt lauter schwarze Flecken drauf. Bei dem einen mehr, bei dem einen weniger. Und die muss man halt wegputzen. Und weil Jesus sein Blut vergossen hat, kommt er jetzt und schmiert das mit seinem Blut, reinigt das und das Gewand wird wieder weiß. Das ist ein völliges Missverständnis. Das ist eine totale Verniedlichung von Sünde. Paulus macht es deutlich wie kein anderer. Ich bin ein Sünder. Und weil ich ein Sünder bin, von meinem Wesen her, das ist meine reale Wirklichkeit. Versteht ihr? Das ist ein Zustand, in dem ich lebe. Deswegen, weil dieser Zustand in mir ist, deswegen sündige ich. Ich sündige sozusagen deswegen, weil ich ein Sünder bin. Ich bin ein Sünder. Und deswegen hat Gott Jesus zur Sünde gemacht. Und jetzt denkt nach, Paulus sagt in Römer 6 zum Beispiel, wo er eben von diesem alten Menschen und diesem neuen Menschen spricht, sagt er sogar, geht er auch so weit, das passt genau mit dem zusammen, wir alle sind mit Christus gekreuzigt. Das heißt, Jesus hat nicht nur meine Sünden getragen, Gott hat nicht meine Sünde genommen und hat sie jetzt auf Jesus geschmissen. Und er ist darunter gestorben. Denn ich, mein Wesen, mein Zustand, Gott hat ihn identifiziert mit Jesus, deswegen hat er ihn zur Sünde gemacht, zur Sünde. Den Zustand. Obwohl er nie gesündigt hat, es ist mein Zustand. Aber er ist für meinen Zustand gestorben. damit dieser Zustand der Sündhaftigkeit zu Ende geht. Das Problem der Sünde besteht ja nicht darin, dass wir sozusagen endlich einmal aufhören, immer weniger zu sündigen, sondern das Problem besteht darin, dass dieser alte, sündhafte Zustand endlich gebrochen wird. Aus dem die Sünden wir ständig produzieren wir Sünden daher. Und nun sagt Paulus, er geht weiter, indem er sagt, okay, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, für uns zugute, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden. Das ist ein ganz wunderbarer Satz, der wiederum zum Ausdruck bringt, es geht hier nicht darum, dass wir irgendeine Gabe von Gott empfangen, dass wir ein bisschen von seiner Gerechtigkeit bekommen, sondern Paulus sagt, die Frucht des Todes Jesu ist, dass er nicht mir seine Gerechtigkeit schenkt, sondern dass er mich gerecht macht. Paulus ist so radikal, das ist unglaublich, wenn man anfängt, über diese Dinge nachzudenken. Die Gerechtigkeit, die uns dadurch geschenkt wird, dass Jesus für uns gestorben ist und er zur Sünde gemacht wurde und das ganze Gericht für meine Sünde auf ihn niedergeprasselt ist. Versteht ihr, Gott hat nicht gesagt, naja, wie bringe ich denn die Sünde der Menschen weg? Ich habe da ein riesiges Sündenregister bei jedem, da sind Bücher von Sünden überall. Na, ich reiß die Sünden einfach raus, die Seiten. Oder ich streiche sie einfach durch und sage, Helmut, fang mal neu an. Das ist nicht Gott. Er ist ein gerechter Gott. Er muss die Sünde behandeln. Er ist ein gerechter, heiliger Gott. Er schaut nicht einfach weg. Er sagt, schwamm drüber, war ja nicht so schlimm. Die ganze Sünde, die hat er weggenommen. Dadurch, dass er Jesus zur Sünde machte. Jesus selber zur Sünde machte. Und er hat jetzt dieses Gericht erleiden müssen. Wirklich erleiden müssen. Das ist der größte Gnadengeschenk, das es überhaupt gibt, dass er das auf sich genommen hat, freiwillig. Ich habe ihn nicht darum gebeten, niemand hat ihn gebeten. Das war ein Abkommen zwischen dem Vater und dem Sohn. In Freiwilligkeit. Und auf dieser Grundlage, weil nun das Gericht über die Sünde niedergegangen ist, auf ihn, deswegen bin ich frei. Wovon? Ich bin freigesetzt von diesem Zustand der Sündhaftigkeit. Und das heißt, dass ich kann immer noch sündigen, aber dieser ganze Zustand hat nicht mehr die Macht, mich von diesem lebendigen Gott und der Gemeinschaft mit diesem Gott herauszureißen. Was heißt Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit Gottes, das ist seine Vergebung, das ist seine Versöhnung. Die Gerechtigkeit Gottes, das ist ein neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist ewiges Leben. Das ist ein Zustand, aus dem heraus ich nun leben darf. Ich muss nicht mehr aus dem Zustand der Sündhaftigkeit heraus leben, der mich dauernd zwingt zu sündigen, sondern ich kann aus dem Zustand der Gerechtigkeit heraus leben, die in mir gute Früchte bringt. Und ihr Lieben, diese Gerechtigkeit Gottes, diese Erlösung, diese Vergebung, diese Versöhnung, dieses neue Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, das ist auch nicht ein Mantel, den mir Jesus umlegt. Versteht ihr, alle diese Dinge sind nicht Mäntel, wo sozusagen ich bin irgendein neutrales Wesen und entweder trage ich diesen Sündenmantel oder ich trage den Gerechtigkeitsmantel. Nein. Wenn Paulus von diesen Mänteln oder Kleidern spricht, dann meint er immer, nicht irgendetwas, was wir anziehen oder ausziehen als ein Teil von uns, sondern er spricht von einem Zustand, von einer Wirklichkeit, die da ist. Mein alter Mensch ist ein Zustand, ist eine existenzielle Wirklichkeit, in der ich lebe. Und die Gerechtigkeit, die Gott bewirkt hat durch den Tod Jesu, ist auch eine Wirklichkeit, eine Lebenswirklichkeit, nicht eine Gabe, die er mir gibt, sondern er macht aus mir etwas anderes. Einige Verse vorher sagt Paulus, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Er hat nicht einen neuen Mantel bekommen, der so alles Mögliche übertüncht, sondern er macht mich neu. Das ist Christsein. Das ist das Gewaltige. Durch den Tod Jesu, die Frucht des Todes Jesu, dass dieser Sündenzustand gebrochen ist dadurch, dass er diese ganze Strafe erduldet hat, bis in die tiefste Tiefe hinein. Das hat dazu bewirkt, das hat die Frucht hervorgebracht, dass Gott jetzt etwas Neues an mir machen kann, wenn ich diesen Jesus aufnehme, aber natürlich nur dann. Wenn ich diesen Jesus aufnehme, dann schafft Gott mich neu. Ihr Lieben, ob ihr spürt oder nicht, ob ihr es jemals wahrgenommen habt oder nicht, jemand, der Jesus aufgenommen hat, ist ein neuer Mensch. Er hat nicht ein bisschen einen Mantel bekommen, eine Verbesserung, sondern da ist neues Leben, eine neue Wirklichkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Wir werden die Gerechtigkeit Gottes, steht hier. Nicht wir bekommen sie als Geschenk. Wir werden zu ihr. Das ist eine Aussage über ihren Zustand. Er macht uns gerecht. Er macht uns zu einer Braut ohne Runzel und Flecken. Das ist nicht nur ein Kleid. Das sind wir selber. Das ist ein existenzieller Zustand. Er macht das aus uns. Und ihr Lieben, jeder, der Jesus angenommen hat und diesen Tod am Kreuz als Erlösung für seinen Sündenzustand erlebt hat, der hat die Gerechtigkeit Gottes, der ist zur Gerechtigkeit Gottes geworden, indem er ein neuer Mensch wurde. Wir leben nun aus der Gerechtigkeit Gottes. Wir leben nun aus diesem Zustand. Wir leben ein neues Leben. Wir leben in dem Zustand der Versöhnung mit Gott, in dem Zustand der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Wir leben nicht mehr aus der Sünde, wir leben aus der Gemeinschaft mit Gott. Natürlich hat die Sünde noch eine Möglichkeit, uns anzufechten. Aber der Zustand der Sünde ist für einen Christen gebrochen. Und über einen, der Jesus nicht angenommen hat, herrscht die Sünde noch. Und der Christ geworden ist und Jesus aufgenommen hat, in dem ist ein neuer Zustand, eine neue Schöpfung, etwas völlig Neues eingebrochen. Es hat etwas angefangen. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Teil meines Wesens geworden. Mit diesen Bildern Ausziehen und Anziehen meint Paulus nur nicht einen Mantel, sondern Wirklichkeiten, indem er sagt, weil der Zustand der Sündhaftigkeit, also der alte Mensch, ist in seiner Wirkungsweise gebrochen, entmachtet worden. Deswegen können wir ihn sozusagen ausziehen. Wir können diese Wirklichkeit zurückdrängen, weil eine neue Wirklichkeit in uns ist. Diese neue Wirklichkeit hat Kraft, diese alte Wirklichkeit sozusagen in uns immer schwächer und immer schwächer werden zu lassen. Wir haben diese neue Wirklichkeit noch nicht zur Fülle, sagt Paulus. Wir sind noch nicht vollkommen geworden dadurch. Aber es hat begonnen, ihr Lieben. Die Vollkommenheit hat begonnen in jedem von uns. Auch wenn wir noch so sehr unter vielen Sünden, die wir tun, leiden. Die Wirklichkeit ist, wenn du Jesus in dein Leben angenommen hast, dann ist die Gerechtigkeit Gottes zu deinem Wesen geworden. Du lebst aus der Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, du lebst im Zustand des Versöhnseins mit Gott. Auch wenn du noch da und dort sündigst. Aber du lebst in einem anderen Zustand. Und dieser Zustand, das ist es, worum es geht. Paulus sagt, dieser Zustand kommt in unser Leben hinein wie eine Schöpfung. Das ist etwas, was geschaffen wird in uns. Ja? Wir werden zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist eine Schöpfung. Und diese Schöpfung ist zunächst einmal klein, wie ein Samenkorn. Und der Heilige Geist ist jetzt ein ganzes Leben lang dabei, diesem neuen Schöpfung Gestalt zu geben, immer mehr und mehr Raum zu geben, dass unser Leben immer Jesus-ähnlicher wird. Wir leben aus dieser Qualität des Lebens, aus der Gemeinschaft mit Gott. Und die Gemeinschaft mit Gott, dass der Zugang zu ihm frei ist, der verändert uns ununterbrochen. Schneller oder weniger schnell, da können wir mitwirken, indem wir dem Geist Gottes Raum geben oder ihm nicht Raum geben oder weniger Raum geben. Aber dieser neue Zustand des Gerechtseins vor Gott. Ihr Lieben, wenn wir vor Gott erscheinen, dann sieht er uns als Gerechte. Dann sieht er uns nicht als Sünder, die einen gerechten Mantel umhaben. Denn wenn er uns den Mantel wegnimmt, dann sind wir wieder Sünder. Sondern er sieht das, was er in uns schon angefangen hat. Dass wir von unserem Wesen her gerecht vor Gott sind. Und das vollendet er im Himmel. Das, was er hier schon begonnen hat. Ihr Lieben, wir müssen uns bewusst werden, was wirklich geschehen ist, als Jesus für uns gestorben ist. Den, der von keiner Sünde wusste, den hat er für uns zur Sünde gemacht. Damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die wir nur in Jesus bekommen. Ihr Lieben, dieses Leben aus der Gerechtigkeit Gottes ist etwas Neues, etwas Kostbares, das jeder Mensch hat, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Das ist der Ruf, sozusagen, der von diesem Text ausgeht. Deswegen geht es dann darum, dass Paulus im Mittelteil, und das ist jetzt das, was im mittleren Teil steht, ich habe mit dem ersten Teil und mit dem letzten Teil begonnen, wo von der Versöhnung die Rede ist und sagt, wenn jemand das erfasst hat, was Jesus getan hat, dass er zur Sünde gemacht wurde und alle Strafe für die Sünde auf sich genommen hat. Das ganze Gericht ist auf ihn geprasselt, nicht auf mich. Und dadurch als Folge, als Frucht aus diesem Tod, weil er auferstanden ist, jetzt eine Neuschöpfung in mir passiert, wenn ich diesen auferstandenen Jesus aufnehme. Ihr Lieben, ihr könnt das gar nicht hoch genug schätzen. Wir können das nicht hoch genug schätzen, was Jesus in jedem Einzelnen von uns getan hat, der Jesus angenommen hat. Ob ihr es spürt oder nicht, das ist nicht die entscheidende Sache. Die Wirklichkeit ist, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen uns nur bewusst werden, du bist ein neuer Mensch. Das ist die Frucht dessen, dass Gott Jesus zur Sünde gemacht hat. Und die Sünde gerichtet hat an Jesus, nicht an mir. Die Folge, ich bin frei gemacht von diesem alten Wesen. Das hat seine zwingende Macht verloren. Es ist zwar noch da, es kann noch strampeln, aber es kann mich nicht mehr beherrschen. Weil das neue Leben beherrscht mich jetzt. Und das ist Wirklichkeit, ihr Lieben. Und deswegen ganze Konzentration auf die Gerechtigkeit Gottes, also auf dieses neue Leben, das von Gott kommt. Und dieses neue Leben wird zusammengefasst in dem Wort versöhnte Beziehung. Das ist das Schönste, wozu wir Menschen gemacht werden können, dass wir aus einer getrennten zu einer versöhnten Beziehung kommen. Das ist ein Zustand. Beziehung ist ein Zustand. Das ist nicht hier und da einmal. Das ist ein Wesenszustand, den Gott aus uns gemacht hat. Wir leben in diesem Zustand der versöhnten Beziehung mit Gott. Und ihr Lieben, das ist das Thema der Weltgeschichte. Und darum sagt nun Paulus, wenn jemand diese Versöhnung an sich erlebt hat, diesen neuen Zustand, in diesen neuen Zustand eingetreten ist, dieser neue Zustand sozusagen entwickelt und entfaltet wurde in ihm, geboren wurde, geschaffen wurde, dann wird er dadurch gleichzeitig zu einem Botschafter der Versöhnung. Also jeder von uns, mein Paulus, der in diese Versöhnung eingetreten ist, die Gott geschaffen hat. Er hat mir dieses neue Leben, dieses versöhnte Leben geschaffen. Ja, das ist sein Werk in mir. Der wird zu einer Berufung geboren, die sein ganzes Leben lang bestimmt. Sei ein Botschafter der Versöhnung Gottes. Ihr Lieben, das meint Paulus sehr, sehr ernst. Er redet ständig von dieser Versöhnung und er sagt, diese Versöhnung ist etwas, was zuerst in uns geschehen muss. Ich kann nicht ein Botschafter der Versöhnung sein, wenn ich gar nicht versöhnt bin. Ich muss selber versöhnt sein mit Gott. Dann werde ich ein Botschafter. Und dann sagt Paulus so schön, dass Gott ermahnt Und das Wort ermahnen heißt eigentlich herausfordern, ermutigen. Und er sagt es dann nochmal in einem anderen Wort, er bittet durch uns. Hört euch das an. Jesus bittet durch mich, der versöhnt ist, dass wir sozusagen andere Menschen bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist großartig formuliert. So ist es gemeint. Jesus befiehlt nicht den Menschen, die in Sünde leben, ihr müsst euch bekehren. Sondern er bittet, er fleht, er wirbt, er lädt ein. So sollen wir Botschafter sein. Dass das Wort der Versöhnung, das er in meinem Leben aufgerichtet hat, diesen neuen Zustand, den er hervorgebracht hat, dass ich das so weitergebe, diese Botschaft, die jeder Mensch braucht, das ist das Dringendste, was Menschen brauchen. Das Wort von der Versöhnung. Das Wort von dem, was Jesus getan hat für uns, damit wir neues Leben in Gerechtigkeit vor Gott führen können. Und er möchte, dass wir dieses Wort weitergeben an die ganze Welt, einladend, bittend. Lass dich bitte mit Gott versöhnen. Nicht du musst. Und wenn du nicht musst, dann drohe ich dir. So redet Gott nicht. Das ist interessant, wie das Paulus hier sagt. Er bittet. Und ihr Lieben, ein letztes, ganz kurz. Wenn wir glaubwürdige Botschafter der Versöhnung Gottes werden wollen, müssen wir auch untereinander versöhnt sein. Nicht nur mit Gott, sondern untereinander. Das hat eben diese Auswirkung. Das größte Hindernis für die Glaubwürdigkeit dieser Botschaft vom Kreuz ist unsere Unversöhnlichkeit. Ihr Lieben, deswegen ist die Gemeinde Jesu ununterbrochen aufgerufen, nicht nur in bestimmten Fällen, wenn irgendwas vorkommt, sondern ununterbrochen aufgefordert, ständig in versöhnten Beziehungen zu leben und nichts und gar nichts dazu werden zu lassen, und wenn es nur eine kleine Maus ist, dass sie zu einem Elefanten wird. Sondern, dass wir ständig die Versöhnung suchen. Dass wir den anderen um Vergebung bitten, wo wir schuldig geworden sind, sofort. Und dass wir dem anderen, der unschuldig geworden ist, vergeben sofort. Und das Leben. Wenn wir das nicht leben, sind wir völlig unglaubwürdige Botschafter des Kreuzes und der Auferstehung. Denn bei Auferstehung geht es und Tod geht es, Jesus geht es um Versöhnung. Das ist das Thema. Es gibt nichts Wichtigeres, auch in dieser ganzen Welt, wenn Versöhnung stattfindet zwischen Gott und den Menschen. Die ganze Erde schaut ja so aus, wie sie ist, weil das nicht ist. Weil der Mensch von Gott getrennt lebt und aus dieser Trennung heraus, er tut, was er will, nicht was Gott will. Und er kann gar nicht anders, weil er eben unter der Herrschaft der Sünde und des alten Menschen lebt. Aber Gott hat Jesus zur Sünde gemacht. Das ist ein Wort, das mich wirklich bewegt, das kann ich euch ehrlich sagen. Er hat Jesus zur Sünde gemacht, damit wir gerecht werden können, um uns zu retten und zu erlösen. Das ist das größte Heilsereignis von daher, dass es überhaupt gibt. Und die tiefste Erniedrigung. Er, der Gott gleich war, hielt nicht wie einen Raub fest daran, dass ich möchte in diesem Zustand bleiben, sondern hat diesen Zustand aufgegeben. Er ist Mensch geworden. Er ist ein Sklave der Menschen geworden, wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Bis dahin, dass Gott gesagt hat, mein Sohn, ich mache dich jetzt zur Sünde der ganzen Welt. Ich mache dich zur Sünde und deswegen muss ich mich sogar von dir abwenden, weil du trägst das Gericht für die Sünde der ganzen Welt, damit die Menschen freigehen. Das ist Evangelium. Damit die Menschen gerettet werden, damit die Menschen versöhnt werden. Lasst uns bitte Jesus dadurch ehren, in dem, was er getan hat, dass wir versöhnt leben und dass wir Botschafter der Versöhnung werden, überall, wo wir außerhalb der Gemeinde sind. Botschafter der Versöhnung. Nicht mit dem Hammer, sondern einladend. Lasst euch versöhnen. versöhnen mit Gott. Und dass wir uns von Gott Hilfe schenken lassen, Ideen schenken lassen, wie wir das einladend sagen können. Die größte Einladung ist, wenn wir selber versöhnt leben und die Menschen merken das, dass ich versöhnt bin mit Gott und mit den Menschen. Amen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, was du wirklich getan hast. Wir können das ja gar nicht ermessen. Wir können nicht im geringsten nachempfinden, was es für dich bedeutet hat, als du am Kreuz starbst und als sich der Vater von dir abwenden musste. Und dieser Schrei aus dir herauskam, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als ein Ausdruck dafür, dass du jetzt das Gericht Gottes über meine Sünde trägst und hinwegträgst. Danke, Herr Jesus, dass du bereit warst, dich zur Sünde machen zu lassen, zu identifizieren mit meiner Sünde, vollkommen, so dass dich das Gericht getroffen hat. Wir preisen dich darüber, wir danken dir, wir ehren dich, wir loben dich und wir danken dir, Herr, dass das eine Frucht gebracht hat für uns, für Zeit und alle Ewigkeit. Ein Leben in Gerechtigkeit, so dass Gott uns als Gerechte ansieht, weil du uns gerecht gemacht hast. Amen.